Vortragsreihe Anthroposophie kompakt vom Donnerstag, 17. Dezember 2020, Geist, Seele und Leib.
Beim ersten Podcast dieser Reihe haben wir uns der Gliederung des Menschen in vier Leiber zugewendet. Heute wollen wir eine andere Gliederung betrachten. Sie hat eine lange Geschichte, denn schon in der Antike hat man die Aspekte von Leib, Seele und Geist unterschieden. Mehr aus der modernen Zeit ist sicherlich dem einen oder anderen der Begriff Body and Mind bekannt. Das hat etwas damit zu tun.
Aber Body und Mind sind nur zwei Aspekte. Leib und Seele. Der Geist fehlt.
Richtig, und ich werde darauf zurückkommen. Wenden wir uns zunächst aber dem Leib zu. Wie erfahren wir von unserem Leib?
Wenn ich hier rückwärts laufe, stoße ich gegen die Wand. Das spüre ich. Wenn ich an mir herunterschaue, sehe ich meine Arme und Beine. Ich kann sie anfassen. Ich erfahre also meinen Leib durch meine leiblichen Sinne, durch die sinnliche Wahrnehmung.
Leibliches ist durch Sinnlichkeit gegeben. Das ist etwas Äußerliches. Die Sinne vermitteln mir etwas, das außerhalb von mir ist. Dabei macht es keinen großen Unterschied, ob dieses Äußere mein Leib ist oder die Wand.
Ganz anders ist es, wenn ich mich frage, was ich erlebe. Die Sinne, also die leibliche Seite, vermitteln mir nur das, was ich wahrnehme. Aber in mir drin ist etwas, das erlebt etwas. Nun kann man sehr schlau sein und sagen, das ist doch auch alles nur Sinneswahrnehmung. Wir wissen doch heute viel genauer, wie das geht. Die Sinne, die wandeln die äußeren Reize aus den Tastorganen, aus Netzhaut, Ohr und so weiter, um in elektrische Impulse, die dann via den Nerven ans Gehirn übermittelt werden.
Gut, und dann?
Im Gehirn werden dann verschiedene Areale aktiviert. Da finden dann Hormonausschüttungen statt und wir wissen heute ziemlich gut, welche Areale für welche Gefühle zuständig sind und so weiter.
Ja, und was wissen wir dadurch? Wir haben nur den sinnesphysiologischen Prozess fein aufgedröselt. Aber dem Phänomen des Erlebens sind wir damit keinen Zentimeter näher gekommen. Wir wissen nur immer genauer und immer feiner, welche körperlichen Prozesse ablaufen, damit es zu einem seelischen Erleben kommt. Aber das Erleben selbst in uns drin ist etwas völlig anderes als alle körperlichen Prozesse, die es begleiten oder die sonst damit zusammenhängen.
Das merkt man leicht, wenn in solchen Diskussionen einem entgegengehalten wird, ja, aber was du Glück nennst oder Freude, ist doch nichts als eine Hormonausschüttung in einem bestimmten Areal.
Der Fehler liegt in dem nichts als. Denn hier wird unzulässig der körperliche Vorgang mit dem seelischen Erlebnis identifiziert. Es braucht aber jemanden, der diese Identifikation vornimmt. Und das ist wieder meine Seele, denn der Körper bleibt meinem Erleben gegenüber äußerlich. Wie fein auch immer wir in Zukunft die Gehirnstrukturen und Prozesse erforschen werden, wir werden die Seele darin nicht finden. Das Gehirn bleibt Körper, bleibt für unsere Seele Außenwelt. Die Seele ist unsere Innenwelt.
Wir haben jetzt also eine körperliche Seite, die mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, die Außenwelt ist, und daneben eine Innenwelt, wo unser Erleben stattfindet, die jeder Mensch für sich hat, subjektiv. Was ist nun mit der geistigen Seite? Braucht die Seele noch so etwas wie Geist?
Das ist tatsächlich im Laufe der Geistesgeschichte der Menschheit zur Frage geworden. Während die Vorstellung, dass es neben der körperlichen eine seelische Seite gibt, recht geläufig ist, ist es viel weniger im allgemeinen Bewusstsein, wie sich denn der Geist von der Seele unterscheiden sollte. Oder ob die Seele nicht auch geistige Eigenschaften habe.
Ist das Geistige dann eine ganz eigene Kategorie, die sich deutlich vom Seelischen unterscheidet?
Ja, genau. Dazu ein kleines Experiment. Ich male hier an die Tafel eine Figur. Was ist das?
Ein Kreis.
Ja, gut. Jetzt hier eine zweite Figur. Was ist das?
Auch ein Kreis.
Wieso das? Diese Figur hier ist groß und blau, die andere klein und grün. Wie kommst du zu der Aussage, beides sei ein Kreis? Zumal, wenn wir genauer hinschauen, dies hier ist eher eiförmig, hier ist die Linie nicht ganz geschlossen. Alles höchst ungenau. Trotzdem sagst du, es seien beides Kreise. Aber was ist denn ein Kreis?
Nun können wir uns darauf einigen. Eine Linie, die von einem festen Punkt immer den gleichen Abstand hat.
Und was hast du denn da? Ist das ein Erlebnis?
Mein Erlebnis sagt mir, da ist etwas Grünes, Kleines. Grün mag ich, sieht schön aus. Blau und groß mag ich gar nicht, sieht nicht schön aus. So komme ich nicht dazu zu sagen, das seien beides Kreise. Aber ich verbinde beide Erlebnisse mit dem Begriff. Der Begriff sagt, eine Linie, die überall den gleichen Abstand von einem gegebenen Punkt hat. Das ist ein Kreis.
Dieser Begriff ist kein Erleben in der Seele, ist auch nicht subjektiv. Denn jeder Mensch, der ihn denken kann, hat denselben Begriff von einem Kreis, egal aus welchem Erdteil, welcher Art, Geschlecht, welcher Ethnie und so weiter der Mensch ist. Der Begriff ist objektiv.
Er wird auch nicht über die Sinne vermittelt, denn kein einziges sinnliches Objekt erfüllt den Begriff genau. Es wird immer Unschärfen, Ungenauigkeiten geben, zumal eine Linie und ein Punkt keine Ausdehnung haben. Und alle Objekte der sinnlichen Welt sind, auch wenn sie extrem klein sein sollten, ausgedehnt, haben eine Körperlichkeit.
Ja, und Begriffe haben das nicht. Sie sind übersinnlich. Wir kommen zu ihnen auch nicht durch Erleben, sondern durch Einsicht. Das Erleben kann allerdings unsere Einsicht anregen und sollte es auch, das ist ein wichtiger pädagogischer Prozess. Aber der Begriff selbst taucht aus der geistigen Sphäre auf, wie ein Blitz, ein Licht, das plötzlich erstrahlt. Wer hätte nicht solche Erlebnisse gehabt, wenn er plötzlich begriffen hat, warum zum Beispiel jedes Dreieck eine Winkelsumme von 180 Grad hat? Oder warum der Satz des Pythagoras gilt? Dieses Ergreifen des Begriffs kommt nicht aus den Sinnen, sondern wir bringen es von der geistigen Seite an die Wahrnehmungen, die uns die Sinne vermitteln, heran.
Wenn wir uns jetzt nochmal diese drei Aspekte anschauen, den geistigen, den seelischen und den körperlichen, da haben wir die sinnliche Seite im körperlichen, im geistigen die begriffliche, die übersinnliche Seite. Der Körper ist Außenwelt, die Seele Innenwelt, ganz subjektiv. Der Geist ist also objektiv?
Ja, genau. Wir sind damit auch in der Sphäre der Wahrheit. Die Begriffe bleiben wahr, auch wenn die Seelen sich ändern, die Körper vergehen. Durch den Geist sind wir grundsätzlich mit allen Menschen verbunden. Im Geistigen können wir uns mit allen Menschen, mit der ganzen Menschheit verbinden. Im Seelischen ist jeder Mensch eine Welt für sich und nicht selten stehen unüberwindliche Abgründe zwischen den Menschen und ihrem seelischen Erleben. Erst wenn wir einen Weg zum Geistigen finden, können wir die Gräben überwinden, können mit allen Menschen zusammenfinden. Im Geistigen finden wir aber auch unser eigenes Wesen, unser Ich, unsere Identität, unsere Wahrheit.
Das Erleben, das findet in unseren Seelen statt, in unserem Innenraum, in unserer Subjektivität. Aber wer hätte das nicht schon erlebt, zum Beispiel in biografisch herausfordernden Situationen, wo man seelisch eher in einer Auswegslosigkeit steht, vielleicht vor einem Scherbenhaufen, keinen Handgriff in seinem Seelenraum findet, der einen weiterbrächte. Und dann, vielleicht ausgelöst durch eine kurze Begegnung, ein Gespräch, ein Buch, das einem zufällig in die Hände fällt, fällt plötzlich wie ein neues Licht auf das, was ich als Sinn in meinem Leben und dem Knoten, an dem ich momentan stehe, verbindet.
Über die subjektive seelische Ebene hinaus wird auf einmal ein geistiger Kern sichtbar, erlebbar, von dem ich genau spüre, dass er mit meiner Wahrheit, mit meinem Wesen, mit der Idee meines Lebens zu tun hat. Mein Ich als der geistige Kern meiner Existenz wird für einen Moment spürbar und ich kann anschließen an dieses innerste Wesen und, wenn möglich, einen nächsten Schritt tun.
Im Alltag allerdings ist diese Sphäre in aller Regel verschlossen. Leben wir ganz in unserer Seele, in unserem seelischen Erleben.
Umso wichtiger ist es, sich allmählich die Fähigkeit anzueignen, sich immer wieder in diese geistige Sphäre, in der mein Ich eigentlich lebt, zu erheben. Auch um über das Trennende der Subjektivität immer wieder hinauszukommen und zu der Sphäre, in der grundsätzlich alle Menschen sich verstehen können, vorzustoßen ins Allgemeinmenschliche, in die Menschheitlichkeit. Es gehört zu den tiefen Geheimnissen des Menschenwesens, dass in der Sphäre des Geistes sich alle Menschen, gerade weil ihr Ich höchst individuell ist, verstehen können und gegenseitig gelten lassen können.
Wie auch alle wahren Religionen sich gegenseitig achten und gelten lassen können, wenn sie nicht zum Beispiel zu politischen Zwecken missbraucht werden.
Bleiben wir beim Körperlichen, bleiben wir auf der bedeutungslosen Oberfläche des Seins, wo alles unverbunden ist, aber auch im Seelischen ist jeder Mensch eine Bastion für sich, bleibt das Trennende. Höchstens Gruppen gleichempfindender, um nicht zu sagen gleichgeschalterter Menschen, bilden Zusammengehörigkeitsgefühle aus, die aber oft Gruppenegoismen sind. Erst im Geistigen können wir uns mit der Welt, mit den Menschen verbinden. Unser Überleben auf dem Planeten wird davon abhängen, ob wir den Zugang zu dieser Sphäre finden und von da aus unsere Handlungsimpulse gewinnen.
Für die Stabsstelle Organisationskultur der Klinik Arlesheim, Rebecca Lang und Birgit Beck. Text Andreas Jeschke.